meine Schwester Ruth oder unsere Schwester Ruth aus Heidelberg bitten, erst mit uns zu beten. Mein Thema: In der Welt, aber nicht von der Welt. Alle Menschen haben einen gemeinsamen Lebensraum von Gott, dem Schöpfer, geschenkt bekommen. Unsere Welt, die Erde, der blaue Planet, in der wir alle leben. Darin besteht eine Gemeinsamkeit. Genauso sicher wie die Geburt und der Tod allen Menschen gleichgesetzt ist. Ab wann hört die Gemeinsamkeit auf und fängt ein Unterschied, eine Unterscheidung an? Ab wann sind wir nicht mehr von der Welt? Die Bibel, Gottes Wort, gibt darauf eine klare Antwort. Bei unserer Wiedergeburt aus Wasser und Geist, Johannes 3,3, sind wir eine neue Kreatur geworden und vom Reich der Dunkelheit in das Reich des Lichts gerückt. Kolosser 1,13 und 14. Hier ist der Anfang gesetzt von einer Unterscheidung. Mit der Taufe beginnt ein neues Leben, das Leben mit Gott. Was ist bei der Taufe beim Untertauchen denn passiert? Wir sind begraben worden im Wasser, unser alter Mensch ist abgestorben. Römer 6, 3 und 4. Was ist anders geworden? Unsere Sünden sind abgewaschen, wir sind ganz rein. Ganz frisch. Wir sind von unserer Schuld, unseren Sünden befreit worden. Was ist neu? Wir sind jetzt Gottes Kinder. Wir haben den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Wir sind durch eine enge Pforte eingetreten und gehen jetzt auf einem schmalen Weg. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. 2. Korinther 5, 17. Aber noch mehr ist geschehen. Wir sind jetzt das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. 1. Petrus 2, 9 und Vers 10. Wir gehören ab jetzt Gott. Wir sind sein Eigentum, er ist unser Herr. Wir haben mit der Taufe ein neues Leben geschenkt bekommen. Ein Leben mit Gott und seinem Sohn Jesus. Was ist unser neues Ziel? Auf was streben wir zu in unserem neuen Leben mit Gott? Paulus gibt uns ein gutes Bild, wo er ganz gezielt einen anderen Weg eingeschlagen und einen anderen Lauf und Kampf zu kämpfen begonnen hat. Wir alle wissen, was Paulus tat, bevor er Jesus Christus auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist. Er verfolgte Christen, schleppte sie aus ihren Häusern, egal ob Männer oder Frauen, und sah bei ihrer Steinigung zu. Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte 8, Vers 1 und 3. Dann ließ er sich taufen, seine Sünden abwaschen. Was für einen Sinneswandel er durchgemacht hatte und welche Veränderungen stattfanden, lesen wir im 1. Korinther 9, 19 bis 27. Wer von euch eine Bibel mitgebracht hat, den möchte ich auch bitten, die dazu aufschlagen. Ich lese es auch laut vor, aber es ist ein längerer Abschnitt und dann kann man immer dazwischen nochmal nachlesen. Also ich wiederhole nochmal, 1. Korinther 9, 19 bis 27. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden. Obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden. Obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinnen. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht andern predige und selbst verwerflich werde. Der Text sagt uns, dass sein Hauptziel jetzt war, Menschen für Christus zu gewinnen, das Evangelium zu predigen, das ewige Leben mit Gott am Ende seines Lebens zu empfangen. Dafür hat er sich zum Diener gemacht. Ist er den Juden ein Jude geworden, den Schwachen ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen, um sie zu retten. Wie tat er das? Paulus nimmt ein Bild aus dem Sport. Also wenn wir nochmal Vers 24 nachliest, wisst ihr nicht, dass die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Wir alle, die wir getauft sind, wir laufen in einer Kampfbahn. Das ist unser irdisches Leben. Um den Siegespreis, das ist das ewige Leben, zu erlangen. Was tun die Sportler genau und was tat Paulus? Er gibt uns einen Ratschlag. Betrachten wir uns Vers 25 etwas genauer. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nur, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Bei meiner Ausarbeitung habe ich ein bisschen mich mit dem Kranz beschäftigt, den die Sportler damals bekommen haben. Es gab ja verschiedene Spiele, nicht nur die Olympischen, die alle 4 Jahre standfanden. Es gab auch welche, die fanden alle 2 Jahre, welche alle 5 Jahre. Und da musste ich beinahe lachen, denn welche bekamen als Siegespreis Lorbeeren? Das ist uns heute noch bekannt. Oder Ölzweige, das konnte ich mir auch noch gut vorstellen. Aber auch Kränze aus Petersilie gab es. Und das fand ich jetzt lustig, weil ich hätte meinen Siegespreis aufgegessen. Ich mag sehr gerne Petersilie und er wäre weg gewesen. Also, wir haben einen ganz anderen Siegespreis, aber auch einen anderen Lauf, als Sportler es haben. Und wie gesagt, in Vers 25 sagte er uns nochmal deutlich, sie sind enthaltsam. Dieses Wort war mir etwas unangenehm. und ich musste mich etwas länger damit beschäftigen. Ich sag immer, jeder bekommt das Thema, das er braucht. Und so auch ich habe mein Thema bekommen. Davon wusste die Angelika nichts, aber Gott weiß es. Alles, was sie um ihren Siegespreis bringen, könnte, werfen oder legen sie ab. Letztes Jahr war ein wunderbares Beispiel bei unserer Klettertour. Das Ziel war uns alle immer vor Augen, in der Ecke die Sonne mit dieser Bergspitze. Das werde ich nicht vergessen, das ist ein Bild. Ich brauche immer Bilder. Aber dann ging's um, was wir packen auf unserem Weg. Was wir alles mitnehmen. Und da hat eine Schwester gesagt, einen Liegestuhl. Und das ist genau das, was wir nicht brauchen. Ja? Das haben wir sehr schnell kapiert. Je beschwerlicher der Weg wird, umso mehr werfen wir ab, was uns belastet, was nicht gut ist für uns, um unser Ziel zu erreichen. Und es geht hier einzig um das ewige Ziel und um den notwendigen, selbstgewollten Verzicht auf alles, was mich um dieses einzigartige Ziel bringen könnte. Was sagt er in Vers 26? Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Das ist wieder ein sehr deutliches Bild. Stellt doch euch mal einen Boxer vor. Ich mag Boxkämpfe eigentlich nicht besonders. Mein Mann ist da anders aufgewachsen. Der hat mir gezielt gezeigt, diese Haken, die es da gibt, benannt, ja, und hat immer gesagt, schon wie der Schwung geholt hat, wo das ungefähr hinzielt, ja. Der schlägt nicht in die Luft. Da würde er nie einen Preis gewinnen. Der schlägt gezielt. Der sucht sich betreffende Stellen aus. Und das ist auch unser Sinn in unserem Leben. Wir sollen gezielt unser Leben laufen. Also nicht wahllos und nicht ungezielt in die Luft schlagen. Alles im Leben von Paulus war gesammelt und zielbestimmt. Können wir Christen den Blick auf zwei oder mehrere Ziele gleichzeitig richten? Wohl wollen wir die Ewigkeit nicht verlieren. Also ich denke, keiner in diesem Raum wird behaupten, er möchte nicht die Ewigkeit erlangen. Das ist unser Ziel, das wollen wir alles. Aber, und das ist der springende Punkt, das Verlangen und der Einsatz gilt gleichzeitig und vor allem dem irdischen Leben. Die Bibel sagt uns in Matthäus 6, 33, was an erster Stelle kommt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und was ich nie beachtet habe, in Vers 32, ein Vers vorher, wird gesagt, dass die Heiden nach irdischen Dingen trachten. Und wir sollen uns doch unterscheiden. Wir sind jetzt Gottes Kinder, neue Kreaturen. Was heißt das in der Praxis? Was könnte uns um das ewige Leben bringen? Womit könnten wir unser Ziel aus den Augen, aus dem Herzen und aus dem Kopf verlieren? So, und das ist jetzt euer Teil. Ich möchte, dass ihr mir sagt, was ihr meint, was uns um unser Ziel bringen könnte. Egoismus, ich muss es immer wiederholen wegen der Aufnahme. Nicht, dass du denkst, ich bin ein Papagei. Egoismus, richtig. Sorgen, Materialismus, richtig. Stolz, Claudia. Selbstgerechtigkeit, Hella. keine Ausdauer? Maga? Undankbarkeit?
Unfrieden?
Lieblosigkeit? Oi! Seht ihr? Neid? Gedankenlosigkeit?
Geiz?
Eigene Überheblichkeit? Hass? Es wird immer deftiger, merkt ihr was? Wir wissen sehr, sehr genau, wenn wir es uns mal überlegen, was uns um unseren Siegespreis bringen könnte. Ich glaube, wenn wir noch eine Weile weitermachen würden, würden uns noch einige Dinge mehr dazu einfallen. Jeder kann und soll da in sich schauen, speziell in unserer Auszeit, was wir hier genießen können. Das ist auch eine Zeit der Besinnung. Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die nicht so vordergründig sind. Falsche Freunde, falsche Beziehungen, Bequemlichkeit, Hobbys, Fernseher, Computer, Gameboy, Selbstverwirklichung um jeden Preis. Zu viel Essen, da fühle ich mich jetzt wieder sehr angesprochen. Zu viel Alkohol kann ich persönlich abhaken. Aber jetzt, verharren in Sünde, Bitterkeit, Eifersucht, Sport und die Liste geht weiter und weiter. Und jetzt möchte ich noch einen kleinen Punkt erklären, dass es nicht ist, ja, die da vorne mit dem Zeigefinger. Nehmen wir nur das Thema Sport. Es geht mir hier nicht drum, rauszupicken und den Finger zu zeigen. Am Thema Sport werdet ihr das verstehen. Sport ist an und für sich keine schlechte Sache. Kein schlechtes Ding. Für mich persönlich wäre es sogar Therapie. Ich bin etwas eingerostet. Ich tue meinem Körper nichts Gutes. Ich bin bequem. Wie gesagt, ich werde nachher da nochmal drauf eingehen. Für mich wäre Sporttherapie. Für einen anderen ist es Sünde. Zum Beispiel, wenn ich in der Woche 5 oder 6 Stunden mit Sport zubringe, aber nicht einmal die Gemeinde besuche, nicht einmal in meiner Bibel lese und keine Zeit im Gebet verbringe, dann wird es zur Sünde, auch wenn es an und für sich eine gute Sache ist. Und ich möchte das ganz klar, es geht mir hier nicht darum zu sagen, das ist für dich schlecht und du darfst nur 2 Gläser Wein trinken und ich sollte vielleicht nur 1 Stück Kuchen essen, das würde mir bestimmt gut tun, ja. Jeder soll selber in sich horchen, forschen. Jetzt möchte ich wieder derjenige oder diejenige, die ihre Bibel dabei haben, mit mir zu lesen, weil das Wort Gottes lässt uns nicht im Ungewissen. Es redet Klartext, ganz deutlich, unmissverständlich. Ich möchte gerne, dass ihr Galater 5, 19 bis 21 mit mir lest. Die Worte, was jetzt folgen, sind sehr klar. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als sie da sind. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, da haben wir noch gar nicht darüber geredet. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, das haben wir erwähnt. Hader haben wir nicht. Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, schon diese Worte im Deutschen, Zorn, Zank, Zwietracht, das tut einem schon im Ohr weh. Spaltungen. Und es wird immer schlimmer. Ich habe die revidierte Luther-Übersetzung und die ist knallhart. Neid, Saufen. Meine Mutter hat immer gesagt, ein Mensch trinkt und ein Tier säuft. Saufen. Es geht weiter. Fressen. Klartext. Un- ohne Erbarmen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Welch eine starke Aussage. Hier hat er mit den Galatern gesprochen. Können wir ja sagen, die Galater, die waren. Was spricht er zu den Ephesern? Lesen wir bitte in Epheser 5, 1 bis 8. Das Leben im Licht. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht, aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein. Wie es sich für die Heiligen, das sind wir sind die Heiligen, gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemanden verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dingen willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, vorher und nachher. Lebt als Kinder des Lichts. Wie können wir so leben? Wie ist das ganz praktisch umzusetzen? Es wird uns ja nicht nur gesagt in der Bibel, was wir nicht tun sollen, was wir lassen, sondern, und dann werden wir allein gelassen, nein. Es wird uns gleich die Lösung angeboten. Schlagen wir dazu Römer 12, 1 und 2 auf. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Also, klare Antwort wieder, unser Körper hat damit zu tun. Viele verwerfen das ja, das ist nicht so wichtig im Leib. Was oben im Kopf abgeht, das ist wichtig. Nicht so, nicht diese Aussage. Unser Körper hat damit zu tun. Hände, Füße, wie wir gelernt haben, auch die Zunge, werden aktiviert, nachdem die Zentralstelle, das Gehirn, einen Fehler oder Fehlverhalten erkannt hat. Anhand von Bequemlichkeit, was mein persönliches Problem, ich habe noch mehrere, aber bleiben wir bei einem, bei der Bequemlichkeit, weil an dem arbeite ich momentan. Bequemlichkeit, erst musste ich erkennen, dass ich zu bequem geworden bin, im geistlichen Sinn. Ich war ja gerettet, ich bin doch gerettet. Ich hatte nicht mehr den Drang zu evangelisieren, auf den anderen zuzugehen, etwas mehr in der Gemeinde mich einzubringen und so weiter. Erst musste ich es erkennen. Und da ich gern Vogelstrauß-Politik betreibe, habe ich das längere Zeit weggeschoben. Es ist nicht schön zu erkennen, wenn was nicht stimmt. Nachdem ich dann endlich mit Gottes Hilfe so weit war, das zu erkennen, habe ich es bekennen gelernt. Bekennen vor meinem Herrn. Das richtig auszusprechen und um Verzeihung zu bitten. Auch hier ist uns die Chance gegeben, auch untereinander für unsere Geschwister in einem Gespräch, in einem Gebet zu bekennen und es zu nennen, was in unserem Leben nicht stimmt, damit eine Änderung stattfinden kann. Das ganz Schöne hat eigentlich die Renate gezeigt. Sie hat immer diesen Wandel dann von Kritiksucht zum Beispiel in richtige Zurechtweisung. Es muss also, das habe ich auch schon vor Jahren mal in Reader's Digest gelesen, wenn man was aufgibt, dann muss dafür ein anderer Platz gefunden werden. Ja, nicht Leerraum, jetzt bin ich nicht mehr bequem, was bin ich dann? Ja, nicht, nein, dann muss das umgesetzt werden. Für mich persönlich war es an der Zeit, das mit was Gutem, na klar, zu füllen als Christ. Für mich war das Bibellesen. Ich habe mein Bibellesen etwas stark reduziert. Ja? Und ganz unabhängig voneinander haben mein Mann und ich zum Jahreswende uns was Gutes vorgenommen. Und wir haben uns vorgenommen, ohne dass wir uns abgesprochen haben, jeder die Bibel durchzulesen in einem Jahr. Kann heute jeder damit anfangen. Da braucht man nicht warten, bis Silvester kommt, wie wir das gemacht haben. Wenn ihr circa 4 Kapitel täglich lest, angefangen vom Alten Testament, vom ersten Buch des Moses, dann seid ihr in ungefähr einem Jahr fertig mit der Bibel. Das ist eine sehr gute Übung. Ich brauche immer was Strukturiertes. Ich habe immer so viel Gutes im Kopf, was ich aber dann nicht umsetze. Ich muss ganz klar mir sagen, heute 4 Kapitel. Und zwar nicht nur zur Pflichterfüllung. Nein, ich brauche das richtig strukturiert. Ich muss das morgens beim Aufwachen muss ich das sagen, damit ich weiß, dass es bis abends nicht erledigt ist, sondern passiert ist. Und ich sag euch, ein unheimlicher Segen kommt daraus. Nur das durchzulesen, am Stück zu lesen. Ja, ich weiß, die ganzen Stammbäume sind etwas schwierig und sollte man nicht in den späten Abend verlegen und im Sitzen lesen. Aber das sind ja nicht alle Kapitel. Ja, probiert's einfach, es macht Spaß. Was mir bis jetzt, haben wir ja noch nicht mal das erste halbe Jahr, aufgefallen ist, was mir irgendwie immer im Kopf nachklingt, ich weiß nicht warum, ist immer, sie sind nicht gewichen zur Rechten noch zur Linken. Ich weiß nicht, das hat sicherlich seine Bedeutung. Immer wieder springt mir das entgegen. Nicht gewichen zur Rechten oder zur Linken. Ich möchte jedem heute Mut machen, irgendeinen Teil, was er erkannt hat, umzusetzen. So wie die Berti heute Morgen gesagt hat, Taten folgen lassen. Mögen sie noch so klein sein. Jeder für sich persönlich soll in sein eigenes Herz, in sein eigenes Leben schauen und sehen, was er abwerfen möchte. Euch befreien, das ist nichts Schlimmes. Ihr werdet eine Last los und füllt's mit was Gutem. Und ich bete und wünsche mir von jedem von uns, dass ihr mit mir jetzt 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8 lest. Und ich hoffe, dass wir alle das dann sagen können, so wie Paulus gesprochen hat. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenen Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebhaben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch.